In dieser Episode fasse ich die Interviews zur ZFU noch einmal zusammen und zeige dir glasklar auf, welche Option du jetzt bezüglich der ZFU hast und wie du mit der ZFU umgehen kannst. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gehlhausen. Hier erfährst du, wie du online mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Eigentlich sollte das eine dreiteilige Reihe zur ZFU sein. Ich habe mich aber entschlossen, diese vierte Bonus-Episode aufzunehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ich denke, es ergibt einfach Sinn, nach drei Interviews, du erinnerst dich, mit einer Rechtsanwältin und zwei Erfahrungsberichte, einfach nochmal alles zusammenzufassen und einzuordnen. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, am 11.11. erschien auf normenkontrollrat.bund.de folgender Artikel. Und ich lese ihn jetzt gleich kurz vor, beziehungsweise die Headline. Die Interviews hatte ich aufgezeichnet, bevor dieser Artikel online kam. Und der ist doch, was die ZFU angeht, besonders wichtig. Okay, was steht da? Der NKR, also Normenkontrollrat, hat in einem neuen Positionspapier einen richtungsweisenden Schritt unternommen. Er fordert erstmals die vollständige Abschaffung eines bestehenden Gesetzes. Das Fernunterrichtsschutzgesetz, Fern-USG, wurde mit seiner Einführung nicht mehr an die Entwicklungen des Marktes und der Rechtsprechung angepasst. Es stellt sich heute als eine bürokratische Last dar, die für niemanden mehr praktikabel ist. So, das heißt, es gibt News bezüglich der ZFU, beziehungsweise die ZFU ist ja die Leitstelle und das Fern-USG, das ist quasi das Gesetz, was uns alle so ein bisschen ärgert. Ja, und da sagt jetzt der Normenkontrollrat, hey, das ist total veraltet und wir fordern die komplette Abschaffung. Und das ist eine super Nachricht, wenn der NKR das fordert, aber ganz wichtig, hier ist noch nichts entschieden, es ist noch nichts passiert und in Deutschland glaube ich auch erst das, was passiert, wenn ich das wirklich schwarz auf weiß vor mir sehe. Womöglich ist das ganze Thema ZFU, Fern-USG für uns irgendwann einfach bald kein Thema mehr, vielleicht in einem Jahr. Aber ganz wichtig, hier und jetzt ist es das noch und es ist noch nichts entschieden. Deshalb hier jetzt nochmal quasi diese Meta-Episode, die die letzten drei zusammenfasst und dir eine ganz glasklare Richtung aufweist. Also, Thema ZFU, du hast die Interviews vielleicht gehört, vielleicht aber auch nicht. Was sind jetzt eigentlich deine Optionen? Was kannst du jetzt unternehmen? Du hast drei Optionen, mit der ZFU umzugehen. Deine erste Option ist, du baust deine Programme so um, dass sie aus der Zertifizierungspflicht herausfallen. Option 2 ist, du lässt dich zertifizieren. Option 3 ist, Augen zu und durch. Und die gehen wir jetzt alle einfach mal gemeinsam durch. Also, bevor ich jetzt mit der ersten anfange, ja, du baust deine Programme um, lohnt es sich erstmal zu checken, bist du überhaupt betroffen? Denn es gibt eine Kategorie an Produkten, die müssen sich gar nicht zertifizieren lassen. Und ganz wichtig, alles, was ich jetzt hier sage, ich habe jetzt gerade nicht mehr die Nicole dabei, ja, das ist jetzt erstmal ohne Gewähr, das ist jetzt von mir recherchiert und zusammengefasst aus den letzten drei Interviews. Okay, die Kategorie Hobbys zum Beispiel, das hatte ich auch mit der Nicole im Interview erwähnt oder wurde da erwähnt, ja, die Kategorie Hobbys von Online-Kursen, die ist nicht zertifizierungspflichtig. Man kann jetzt natürlich nicht zu 100% sagen, was in die Kategorie Hobby hineinfällt. Und ein Gericht sieht das vielleicht auch anders als du. Aber das ist vermutlich sowas wie, Achtung ohne Gewehr, du zeigst Leuten in einem Online-Kurs, wie sie Seife herstellen, Kräuter sammeln, kochen, stricken, vielleicht sogar sowas wie Instrumente lernen, Gärtnern, Aquarell malen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier keinen Anwalt dabei und ein Gericht sieht das vielleicht auch anders, ja, weil Nicole hat zum Beispiel auch gesagt, es gab einen Fall, bei dem ein Online-Kurs zum Thema Bootsfahren auch nicht unter die Kategorie Hobbys gefallen ist, wo sie gesagt hat, da hätte sie jetzt persönlich eigentlich so eingeordnet. Aber ganz wichtig, wenn du diese Kategorien Hobbys fällst, ja, wie gesagt, beispielsweise sowas wie Aquarell malen oder Kräuter sammeln, Seife herstellen, dann bist du vermutlich sowieso aus dieser ganzen ZFU-Thematik raus. Wichtig dabei zu erwähnen ist aber, dass die bisherigen Gerichtsurteile eigentlich immer sehr konsumentenpositiv sind. Das bedeutet, dass sie sehr also im Zweifel eigentlich für die Kunden argumentieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel so etwas hast, ein Hobby wie, keine Ahnung, Stressbewältigung über Aquarellmalerei für Manager, dann bist du vermutlich schon wieder raus, weil die dann sowas sagen, ach, für Manager, ach, das hat das einen geschäftlichen Bezug, ja, das ist kein Hobbykurs mehr. Ja, das habe ich jetzt hier und da in meinen Recherchen rausgefunden und sagte Nicole ja auch, die fassen das immer alles sehr weit und argumentieren immer sehr konsumentenpositiv. Deshalb hier alles ohne Gewähr. Es ist übrigens auch unerheblich, ob du an Endkunden oder Unternehmer verkaufst. Ja, das war ja früher auch mal so der Tenor. Ja, ich verkaufe ja sowieso nur B2B, da bin ich gar nicht betroffen von der ZFU. Doch bist du. Ja, da hat das höchste Gericht, hat ja auch geurteilt, dass auch Unternehmer schutzwürdig sind und von dem ZFU, von der ZFU bzw. dem Fern-USG Gebrauch machen können. So, also, ne, bevor wir anfangen mit was du jetzt machen kannst, falls du im Bereich Hobbys unterwegs bist, check das gern mal. Niemand kann dir zu 100% sagen, ob jetzt etwas, ob dein Bereich in die Kategorie Hobby fällt. Ja, und vielleicht sieht ein bestimmtes Gericht das auch anders, aber check erstmal, bist du überhaupt in diesem Bereich tätig? Falls ja, musst du dich vielleicht gar nicht zertifizieren lassen, musst du gar nicht weiter hier zuhören, weil du aus der ganzen ZFU-Thematik rausfällst. Option Nummer 1. Du baust deine Programme so um, dass sie aus der Zertifizierungspflicht herausfallen. Du hast jetzt überprüft, du bist nicht im Bereich Hobbys aktiv, nächster Schritt. Ja, und du sagst jetzt, Tim, ich will mit dieser ganzen ZFU-Thematik Fern-USG gar nichts zu tun haben. Ja, deine erste Option ist es, deine Programme so umzubauen, dass sie aus dieser Zertifizierungspflicht herausfallen. Okay, es gibt drei Kriterien, an denen du dich orientieren musst, die definiert wurden. Jetzt Frage an dich, ich gehe gleich die Kriterien mit dir durch. Erfüllst du alle diese Kriterien? Wenn du alle dieser Kriterien erfüllst, dann bist du quasi in der ZFU mit drin, in dem Fern-USG mit drin. Kriterium 1, entgeltliche Wissensvermittlung. Das bedeutet einfach, wirst du bezahlt, bekommst du Geld. Und ich hoffe ganz, ganz strikt für dich, dass du hier ein dickes, fettes Ja dahinter machen kannst. Ja? Kriterium 1, wirst du bezahlt? Ja, hoffentlich. Kriterium Nummer 2, die räumliche Trennung. So wird das offiziell betitelt, aber auch im Interview mit Nicole haben wir herausgestellt, beziehungsweise sind wir eher Fans davon, haben wir gesagt, von diesen Bezeichnungen synchron-asynchron Inhalten. Das bedeutet, sobald mehr als 50% deiner Inhalte aufgezeichnet sind, was bei Online-Kursprodukten ja vermutlich der Fall ist, ja, dann bist du auch in dieser Zertifizierungspflicht mit drin, beziehungsweise hast dieses zweite Kriterium erfüllt, der räumlichen Trennung. Deshalb die Frage an dich, sind 50%, mehr als 50% deiner Inhalte aufgezeichnet? Kann man sie immer wieder anschauen? Kann ich mir das zu jeder Zeit quasi ein Video anschauen? Ja. Drittes Kriterium, das letzte, die Überwachung des Lernerfolgs. Und da ist die Frage, haben die Teilnehmer bei dir die Möglichkeit, inhaltliche Fragen zu stellen? Per E-Mail, Community, Facebook-Gruppe, WhatsApp, egal. Und übrigens, das wird hier sehr weit ausgelegt. Ja, das heißt, wenn sie irgendwelche inhaltliche Fragen stellen können über irgendeinen Kanal von dir, dann bist du in dieser, in Anführungsstrichen, Überwachung des Lernerfolgs. Nur so administrative Fragen fallen da nicht rein, wie zum Beispiel, wie logge ich mich ein? Also Fragen von Teilnehmern, die darauf abzielen, überhaupt Zugang zu dem Produkt zu bekommen. Oder wie kann ich mein Passwort zurücksetzen oder sowas? Ja, also Frage an dich, Frage Nummer 3. Können deine Teilnehmer inhaltliche Fragen stellen? So, wenn du diese drei Kriterien erfüllst, dann bist du theoretisch zertifizierungspflichtig. Und das ist ja bei unseren Online-Produkten ziemlich schnell passiert. Ja, Punkt 1, wirst du bezahlt? Ich hoffe für dich schon. Punkt Nummer 2, Kriterium Nummer 2, sind mehr als 50% deiner Inhalte aufgezeichnet. Das ist bei Online-Kursen, eigentlich ist ja quasi der Kern von Online-Kursen. Ja, da kannst du vermutlich auch ein Jahr hintermachen. Und Frage Nummer 3, können Teilnehmer inhaltliche Fragen stellen? So, wenn du jetzt nicht gerade einen reinen Selbstlernkurs hast, hast du vermutlich auch hier ein Ja dahinter. So, das heißt, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, und das passiert im Online-Business vermutlich relativ schnell bei unseren Online-Kursen und Coachings, ja, dann steckst du im Fern-USG drin. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und jetzt wird's gleich interessant, wenn auch nur ein Kriterium nicht zutrifft, dann bist du raus. So, ja, wenn ein Kriterium nicht zutrifft, dann bist du raus. Und da gehen wir jetzt mal zwei Optionen durch, die du aus meiner Perspektive hast. Option 1, Du bietest mehr Live-Content an als aufgezeichneten Content. Das heißt, hier würden wir aus diesem zweiten Kriterium rausfallen, ja, mit der synchron-asynchronen Bereitstellung von Material. Das heißt, wir machen das quasi mehrheitlich zu einem Live-Kurs mehr oder weniger. Gehen wir davon aus, du hast 10 Stunden aufgezeichnetes Videomaterial in deinem Online-Kurs. Sobald du theoretisch 10 Stunden und eine Minute, also über 50% Live-Inhalt dabei hast, dann bist du aus dem Schneider. So, warum betone ich jetzt gerade theoretisch und warum spreche ich immer, sichere ich mich doppelt und dreifach ab? Ich habe das Ganze hier natürlich nochmal geprüft, zum Beispiel mit einer Gemini Deep Research, und hier ist zum Beispiel folgende Aussage. Viele moderne Coaching-Programme sind hybrid aufgebaut. Das heißt, es gibt einen Mitgliederbereich mit Videos auf einer Lernplattform und wöchentlichen Live-Calls, Zoom. Das ist so ein Standardprogramm, was ja viele Online-Coaches anbieten. Es gibt hierbei ein Berechnungsproblem. Das heißt, wie misst man eigentlich genau die Zeit? 10 Stunden Videomaterial und 10 Stunden Live-Calls wären genau 50-50. Aber, ja, so hier zum Beispiel Gemini, das hatte ich zum Beispiel auch noch nicht auf dem Schirm. Oft wird den Teilnehmern suggeriert, sie können die Videos in ihrem eigenen Tempo schauen, was die Zurechnung erschwert. So, es könnte also sein, wer weiß, ja, mir ist jetzt bisher noch kein Fall von einem Gericht bekannt, wo sowas thematisiert wird, aber könnte es zum Beispiel sein, dass, obwohl du zum Beispiel 10 Stunden Videomaterial hast, es vielleicht als viel mehr Stunden Videomaterial gewertet wird, weil sich die Leute das immer wieder anschauen können oder im eigenen Tempo, und fallen da vielleicht auch sowas wie Textmaterialien drunter? Also vielleicht hast du einen rein textbasierten Kurs. Zählt das auch zu asynchronen Lernmaterialien? Das sind noch so ein paar Fragezeichen. Deshalb gehen wir jetzt mal gerade von dieser theoretischen Grundlage aus, ja, dass wir sagen, sobald über 50% quasi live sind, bist du theoretisch raus. Und hier dicke, fette Klammer auf, ja, das kann dir am Ende des Tages, könnte das nur ein Gericht bestätigen. So, und dann gibt es hier diese Aufzeichnungsproblematik. Ein entscheidender Punkt ist der Umgang mit diesen Aufzeichnungen von Live-Calls. Sobald ein Live-Call aufgezeichnet und in diese Mediathek, also in deinen Online-Kurs gestellt wird, wandelt er seinen Charakter von synchron zu asynchron. Ja, sobald du einen Live-Call gibst und diesen aufzeichnest, ist das kein synchroner Lerninhalt, sondern ein asynchroner Lerninhalt und würde halt zu diesem aufgezeichneten Videomaterial dazugerechnet werden. Der BGH hat bestätigt, dass die Möglichkeit, den Call zeitversetzt anzusehen, dazu führt, dass diese Zeit der räumlichen Trennung zugerechnet wird. Ja, aber das ist jetzt keine neue Information. Wenn du einen Live-Call gibst, den aufzeichnest und den Mitgliedern zur Verfügung stellst, dann ist das asynchroner Inhalt. Das bedeutet, das zählt zu diesen 10 Stunden aufgezeichnetem Videomaterial, obwohl du den Call auch mal live gegeben hast. Die Konsequenz ist, dass ein Programm mit 100% Live-Calls, die alle aufgezeichnet und dauerhaft verfügbar gemacht werden, könnte paradoxerweise also zu 100% Fernunterricht führen, wenn die Teilnehmer faktisch meistens die Aufzeichnungen schauen und dieser zentraler Bestandteil des Lernmaterials ist. Ja? So, soweit erstmal keine neue Information, aber nochmal hier ganz klar kommuniziert. Wenn du Live-Calls anbietest, um damit quasi aus diesem synchron-asynchron Zeitkriterium rauszufallen, dann darfst du es natürlich nicht aufzeichnen und zur Verfügung stellen. Ja? Darfst aufzeichnen, aber nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, du könntest jetzt natürlich einfach mehr Live-Inhalt anbieten. Das bedeutet, du hast Live-Calls und zeichnest, du kannst sie von mir aus aufzeichnen, aber du darfst sie halt nicht zur Verfügung stellen den Teilnehmern. Du könntest sie für deine eigenen Zwecke vielleicht aufzeichnen, aber unter uns, ich würde es vermutlich auf Nummer sicher gehen und es einfach gar nicht aufzeichnen. Oder du hast zum Beispiel ein Live-vor-Ort-Event, ein Seminar, das vielleicht mehrere Tage dauert und insgesamt dann vielleicht 10 Stunden und eine Minute dauert. Ja, und das zeichnest du natürlich auch nicht auf und das war Teil deines Programms, dann wäre das auch möglich, dass du hier aus dieser Zertifizierungspflicht rausfällst. Wenn du Live-Calls anbietest, diese aber nicht aufzeichnest, dann wird es natürlich mit dem Nachweisen schwierig gegenüber einem Gericht. Deshalb, wenn du Live-Calls gibst, dann dokumentier das. Dass du zum Beispiel irgendwo aufschreibst, ja, heute, keine Ahnung, 11.12. habe ich von 10 bis 12.31 Uhr einen Live-Call gehabt. Der wurde natürlich nicht aufgezeichnet wegen der ZFU, aber das hast du dann irgendwo dokumentiert. Also, Option 1, du kannst deine Programme umbauen, sodass sie aus dieser Zertifizierungspflicht rausfallen, ja. Option 1 ist, du bietest Live-Inhalte an, zeichnest diese aber nicht auf, mit dem Ziel, irgendwann mehr als 50% Live-Inhalte zu haben. Option 2. Du streichst die Überwachung des Lernerfolgs. Das heißt, was möglich ist, ist, dass du einen reinen Selbstlernkurs ohne Support anbietest. Das heißt, du stellst Videos, du stellst Material bereit, du bietest aber absolut keine Möglichkeit zur individuellen Rückfrage, du bietest keine Prüfung an. Es gibt keinen Support, es gibt keine Community und es gibt auch nichts, was irgendwie in die Richtung Hausaufgaben geht oder dergleichen. Der Kunde ist komplett auf sich allein gestellt. Das ergibt auch manchmal Sinn, aber jetzt die andere Frage, würde ich jetzt zum Beispiel mein Premium-Flaggschiff-Programm extra so umbauen, damit es ein reiner Selbstlernkurs ist? Ja, würde ich dann einfach sagen, Leute, bei mir gibt es jetzt kein Feedback mehr, ihr könnt keine Fragen mehr stellen, ich bin da komplett raus, einfach noch ein Videokurs, würde ich da natürlich nicht machen. Aber du kannst natürlich überlegen, bei folgenden Produkten, bei anderen Produkten, die du vielleicht erstellst, mache ich das einfach als reinen Selbstlernkurs? Ja, das ist natürlich eine Option. Okay, das war jetzt schon das Größte und Wichtigste, was wir da abhandeln mussten. Es wird jetzt, falls du mir gerade nicht mehr ganz folgen kannst, bleib noch ein bisschen dabei. Ich fasse gleich auch nochmal alles zusammen. Ja? Also, ganz klar, wenn du aus der Option 1 wählen willst, dass du deine Produkte so umbaust, dass du mit der ZFU gar nichts mehr zu tun hast, ja, hast du, wie gesagt, diese zwei Optionen. Und aus meiner Perspektive, ganz klar ist diese große Schraube das Thema synchron und asynchroner Lerninhalt. Und das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so schwer. Das heißt, wenn du ein Coaching-Programm anbietest, wo Live-Inhalte dabei sind, ja, dann hast du ein verhältnismäßig einfaches Hintertürchen, wie ich finde. Das heißt, du dokumentierst, dass du Live-Inhalte gegeben hast, zeichnest die aber nicht auf oder zumindest stellst du die Aufzeichnung nicht zur Verfügung und du sorgst dafür, dass über die Zeit einfach über 50% der Gesamtdauer deiner Inhalte live waren und sind. Und dann bist du aus der ZFU, aus dem Fern-USG raus. Ja, auch hier wieder ganz klar ohne Gewähr, aber nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit der Nicole, mit den beiden aus den Erfahrungsberichten, das könnte zum Beispiel ein Weg sein. Ja, das heißt, du bietest Live-Inhalte an, zeichnest sie nicht auf, dokumentierst das aber, mit, dass du sie angeboten hast, mit Dauer, Zweck und so weiter. Und dann hast du im Notfall, kannst du quasi immer sagen, hey, ich habe hier mehr als 50% Live-Inhalte und ich habe sie auch dokumentiert. Okay, Option Nummer 1, wie du also jetzt mit der ZFU umgehen kannst, Produkte umbauen, du hast zwei Optionen da wieder, wie ich gerade gesagt habe, Lernkontrolle streichen ist nicht immer sinnvoll, vielleicht für reine Selbstlernprodukte, ja, und die andere Option aber mehr Live-Inhalte als aufgezeichnete Inhalte und das machen auch tatsächlich einige aus der Bubble, sage ich mal. Option Nummer 2, wie du mit der ZFU umgehen kannst, du lässt dich zertifizieren. Das ist eine total valide und super Möglichkeit. Und mir war es ja auch immer ganz wichtig, habt ihr in den Erfahrungsberichten vielleicht auch gehört, ja, dass es mir überhaupt nicht darum geht, die ZFU oder dieses Gesetz durch den Dreck zu ziehen. Man darf natürlich darüber streiten, ob heutzutage das Ganze noch zeitgemäß ist. Ja, das ist es natürlich nicht mehr. Aber diesen Grundgedanken finde ich ja super, dass da eine Behörde von außen drauf schaut und in andere Instanz und einfach mal unabhängig prüft, hat das alles Hand und Fuß. Deshalb ist mir ganz wichtig zu betonen, das ist vollkommen legitim und ist aus meiner Perspektive sogar eine super Möglichkeit. Gleichzeitig sage ich, das ist nicht für alle geeignet. Warum? Komme ich gleich damit aufzusprechen. Okay. Du hast Erfahrungsberichte gehört und wie gesagt, das ist eine valide Option. Es gibt Vorteile davon, sich zertifizieren zu lassen. Du hast ein Gütesiegel. Und das steigert deine Reputation. Ja, wir Deutschen mögen einfach solche Gütesiegel und Zertifikate und Urkunden. Das kommt bei deutschen Kunden sowieso immer ganz gut an und das ist ein riesengroßer Vorteil, ganz klar. Das kann also für dich, Vorteil Nummer 2, ein Kundengewinnungstool sein. Hast du ja auch zum Beispiel bei der Victoria gehört im Interview. Sie hat gesagt, sie hat dann von einigen Kunden tatsächlich die Rückmeldung bekommen, hey, ich habe gesehen, du hattest dieses Siegel und dann wusste ich, das muss Hand und Fuß haben und deshalb habe ich gekauft. Das kann also auch, dritter Vorteil, ein Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz sein. Ja, wenn du sagen kannst, hey, meins ist von außen geprüft, ja, ich habe hier so ein Siegel, haben die anderen nicht. Und letzter Vorteil, du hast einfach nichts mehr dann damit zu tun und kannst dann vielleicht auch einfach nachts ruhiger schlafen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. So, Nachteil einer Zertifizierung, 150% des Kurspreises als Kosten. Ja, das, je nachdem wie teuer dein Kurs ist, dein Produkt ist, kann das sehr teuer werden. Ja, angenommen, dein Gruppencoaching kostet 10.000 Euro, ja, dann kostet die Zertifizierung eben auch 15.000 Euro. Der Zertifizierungsprozess, der ist aufwendig, ganz klar. Das haben wir auch rausgehört, das dauert gerne mal 3 bis vielleicht sogar 6 Monate. Ja, die Jungs und Mädels der ZFU haben jetzt gerade bestimmt sogar noch mehr zu tun. Dann geh vielleicht eher mal von 5, 6 Monaten aus. Und der größte Nachteil ist wohl, dass du Änderungen an deinem Produkt nicht mehr ohne weiteres machen kannst. Ja, du bist also deutlich starrer, weil die zertifizieren ja quasi gerade eine Momentaufnahme und sagen, so wie das Produkt jetzt gerade ist, so bekommt es einen Stempel von uns. Wenn du da jetzt irgendwie große Änderungen dran machst, dann musst du dich neu zertifizieren lassen. Ja, das bedeutet, falls du ein Produkt hast, was evergreen ist, was sich häufig eben nicht ändert, dann muss man auch ganz klar sagen, ist das durchaus möglich oder durchaus eine gute Option, sich hier zertifizieren zu lassen. Wenn du ein Programm hast, was häufig aktualisiert werden muss, dann ist es unter uns auch einfach gar nicht verhältnismäßig, sich dann jedes Mal neu zertifizieren lassen zu müssen. Ja, wir wissen aus dem Erfahrungsbericht zum Beispiel von der Victoria, die werden jetzt nicht jede kleine Pupsänderung irgendwie beanstanden, aber wenn du größere Änderungen vornehmen möchtest, dann musst du dich neu zertifizieren lassen. Das ist natürlich super nervig. Also, ob du das machen möchtest, dich zertifizieren zu lassen, das ist natürlich deine eigene Entscheidung. Beide Erfahrungsberichtler, René und Victoria, haben es empfohlen. Die haben gesagt, doch, hat sich gelohnt. Und nochmal, der Grundgedanke ist ja auch gut, dass jemand Externes mal draufschaut. Ja? Und wenn du eine Ausbildung hast, ein Produkt hast, das sich inhaltlich so gut wie gar nicht ändert, dann ist die Zertifizierung durchaus eine Option. Okay, kommen wir damit zur letzten Möglichkeit, die du hast. Und die lautet Augen zu und durch. Das ist die Option, die auch die meisten wählen. Und das ist auch legitim. Denn wie Nicole auch sagte, es ergibt nicht immer Sinn. Da bist du nämlich einfach nicht mehr frei in der Gestaltung deines Programms. Und da muss man einfach sagen, dann clashen eben einfach so super alte Gesetze auf Lerninhalte der heutigen Zeit. Das kann man einfach nicht mehr übereinstimmen. Ja? Ich meine, sowas, stell dir mal vor, so ein Programm, eine Ausbildung über KI. Wie könntest du die zertifizieren lassen von der ZFU? Da muss doch alle paar Monate irgendwelche grundlegenden Änderungen dran gemacht werden. Das ist einfach nicht realistisch. Das ist auch ganz klar so. Ja? Fand ich auch gut, dass Nicole das so gesagt hat, dass es einfach nicht für alle Leute irgendwie, dass sie da keine Panikmache gemacht hat im Sinne von, ja, die ZFU ist jetzt auf einmal wieder aufgewacht und wir müssen jetzt alle zertifizieren lassen. Das ist ganz furchtbar, sonst verliert ihr alle euer Geld. Nein. Ja? Unternehmertum ist immer ein Risiko. Immer. Und auch hier kannst du ja einfach mal persönlich einschätzen. Wie hoch ist das Risiko bei dir? Wie hoch schätzt du das Risiko wirklich ein, dass dir von heute auf morgen quasi alle Kunden die Buden einrennen und ihr Geld zurückhaben wollen? Das ist ja auch nicht einfach so, als ob Teilnehmer von dir einfach sofort ihr Geld zurückerhalten. Die müssen rechtliche Schritte einleiten. Das heißt, die müssen Nerven investieren, die müssen Zeit investieren, die müssen Anwaltskosten investieren. Das alles damit verbunden, wenn sie quasi mit dem Fern-USG argumentieren wollen, ihr Geld bei dir zurückhaben wollen. Jetzt frag dich mal. Ja, geh das mal wirklich realistisch durch. Frag dich mal. Wie viele deiner Kunden würden das wirklich machen? Würden sie hypothetische 1.000 Euro Anwaltskosten, den Stress und den Nerven und die Nerven und die Zeit auf sich nehmen, um vielleicht ihre 1.500 Euro Investment zurückzubekommen? Vielleicht? Ja, das sind natürlich diese hypothetische Zahlen. Und das sage ich jetzt nicht, um die ZFU zu verharmlosen, sondern um mal einfach einen realistischen Blick auf die Thematik in der Praxis zu geben. Und weil, das ist mir besonders wichtig, weil ich jetzt schon so 1, 2, 3 Nachrichten bekommen habe, auch mehr, ja, die quasi in die Richtung gingen, du Tim, ich kann jetzt erstmal mein Produkt gar nicht verkaufen, denn ich muss erstmal abklären, ist das überhaupt ZFU-pflichtig? Und ich kann das ja alles gar nicht machen, weil da ist ja gerade diese ZFU im Raum. So, und das möchte ich hier mitgeben. Lass dich davon nicht abhalten, dein Coaching, dein Programm, deinen Kurs zu verkaufen. Ja? Auf gar keinen Fall. Das ist das falsche Mindset. Ich wiederhole hier mal das Sprichwort, das die Angelique Duitsch mir mal gesagt hat, im Bereich Teamaufbau hat sie mir das gesagt, aber das passt ja auch gerade wunderbar. Geh über die Brücke, wenn du vor ihr stehst. Das bedeutet, löse Probleme, wenn sie auftreten und mach dich nicht vorher verrückt. Du musst keine Lösung dafür finden, ja, wie du es verhinderst, dass die Menschen bei dir deine Kursinhalte runterladen können, wenn du noch keine Kunden hast. Hol dir erstmal Kunden. Und wenn du dann herausfindest, dass da Leute irgendwie unverhältnismäßig oft deine Videos runterladen, dann kannst du dich immer noch um dieses Problem kümmern. Aber nur weil ein Problem theoretisch irgendwann mal, vielleicht in der Zukunft auftreten könnte, lässt du dich nicht davon abhalten, heute in Aktion zu gehen. Lass dich von der ganzen Thematik nicht davon abhalten, deine Produkte zu verkaufen. Brenzlig wird es aus meiner Sicht ohnehin nur für Anbieter, die überteuerte Programme verkaufen und deren Kunden einfach unzufrieden sind. Und für die ist es ja auch gerade, dass denen jetzt mal so ein bisschen der Garaus gemacht wird und dass da Konsumenten, die geschützt werden müssen, auch eine Möglichkeit haben, hier nochmal rauszukommen aus diesem Vertrag. Das finde ich super. Ja? Aber wenn du ehrenwerte Produkte hast, wenn du im Reinen bist mit deinen Produkten, zufriedene Kunden hast und weißt, dass du richtig gute Produkte für richtig gute Kunden erstellst und tolle Ergebnisse und Rückmeldungen von Kunden hast, glaube ich nicht, dass du dir allzu große Sorgen machen musst. Und wer weiß, vielleicht passieren ja noch Wunder in Deutschland und der Normenkontrollrat, ja, dem Empfehlungen wird Folge geleistet und das ganze Thema ist für uns bald Geschichte. Ja, ganz wichtig ist es nicht jetzt noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich hoffe das natürlich auch. Okay, puh. Noch einmal zusammengefasst. Du hast jetzt drei Optionen, wie du mit der ZFU umgehst. Erste Option, du baust deine Programme so um, dass sie aus diesem Gesetz rausfallen. Und da hast du aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Du streichst die Lernkontrolle. Das heißt, es ist ein reiner Selbstlernkurs. Mit reiner Selbstlernkurs meine ich reiner Selbstlernkurs. Keine Möglichkeit, inhaltliche Fragen zu stellen. Ja? Würde ich so jetzt mein Premium-Flaggschiff-Programm umbauen? Nein, aber das kannst du im Hinterkopf behalten für vielleicht andere Produkte von dir. Zweite Möglichkeit, das ist aus meiner Perspektive die deutlich wichtigere, du hast mehr synchronen Inhalt als asynchronen Inhalt. Das heißt, über 50% der Inhalte, die du in deinem Online-Kurs mitgibst, sind live, sind synchron, sind nicht aufgezeichnet. Und die, wenn du sie dann gibst, dokumentierst sie, denn wenn es keine Aufzeichnung gibt, ist das irgendwann schwierig nachzuweisen. Das ist Option 1. Option 2, du lässt dich zertifizieren und das ist durchaus eine gute Möglichkeit für einige. Option 3, Augen zu und durch. So, das war jetzt hoffentlich, glaube ich, alles, was man zur ZFU wissen muss. Die umfangreichste Podcast-Reihe, dazu 4 Episoden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, lass dich nicht davon kleinkriegen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin.